Guten Morgen, wir feiern heute Pfingsten miteinander. Und Pfingsten ist ja das Fest des Heiligen Geistes, da bräuchte ich kurz die Folie, lieber Florian. Dankeschön, das Fest des Heiligen Geistes. Wir feiern am Pfingsten, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat. Dieser Geist, so wie die Bibel ihn beschreibt, als Atem, als Wind. Ich habe hier richtig Rückenwind heute. Als Kraft, als Beistand Gottes, als Tröster und Anwalt des Herrn. Gleichzeitig feiern wir an Pfingsten auch das Geburtstagsfest der Kirche. Und das ist wahrlich kein Kindergeburtstag mehr. Da liegen schon einige Jahrhunderte der Kirche im Rücken. Am ersten Pfingsten nach der Auferstehung von Jesus ist die Kirche entstanden. Also mit dem Heiligen Geist kam auch die Kirche. Wir werden uns heute in dieser Predigt mit einem, ich sag mal, anspruchsvollen Bibeltext über den Heiligen Geist auseinandersetzen. Und dieses Bibelwort ist von zwei Seiten her sehr geeignet für heute Morgen. Erstens ist eine schöne Fortführung von der Predigt von Joachim von letzten Sonntag. Und zweitens ist auch eine schöne Fortführung von der Predigt von gestern, von dieser Hochzeitspredigt von Megan und Harry. Ich habe William bei mir auf dem Konzept gehabt, aber es war der Harry, dass ich da nichts verwechsel. Bevor wir da aber reingehen und uns mit diesem Bibeltext auseinandersetzen, bevor wir über den Heiligen Geist nachdenken, bevor wir uns da so richtig reinstürzen, ist es mir wichtig, dass wir uns bewusst machen, wir studieren heute Morgen nicht irgendein Objekt. Also wir setzen uns nicht mit einem Thema auseinander, wir setzen uns nicht mit einem abstrakten Gedanken auseinander, wo man nachher sagen kann, so oder weiß jetzt auch nicht, ja, schon okay, sondern wir beschäftigen uns heute Morgen mit einer Realität. Wir beschäftigen uns heute Morgen mit einer göttlichen Wirklichkeit. Wir beschäftigen uns mit Gott, der in uns ist, mit Gott, der gegenwärtig ist. Wir beschäftigen uns mit Gott, der präsent ist. Und da will ich aus Respekt vor diesem Gott und vor diesem Heiligen Geist nochmal, bevor wir jetzt in die Predigt gehen, einfach einen Moment innehalten, wo wir uns bewusst machen, jeder für sich, dieser Gott ist jetzt da, wo wir unsere inneren Antennen ausrichten auf diesen Gott, bevor wir dann in die Bibel gehen. Ja, dieser Heilige Geist ist da. Gott ist gegenwärtig, mitten unter uns. Und wir haben das Privileg, mit ihm gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern. Und wir haben das Privileg, dass wir einen Beistand haben, einen Helfer, der uns auch hilft zu verstehen, was er heute Morgen von uns will. Zum Bibeltext. Wir gehen in den ersten Korintherbrief. Ein Brief, den der Apostel Paulus, das war so der Anführer der Christen in der nicht-israelischen oder jüdischen Welt, also in der griechisch-römischen Welt. Da, die haben das aufgeteilt, so wie die Portugiesen und Spanier mal die Welt aufgeteilt haben, haben es die frühen Christen auch gemacht. Und Paulus war zuständig sozusagen für alles, was nicht in Jerusalem oder was außerhalb von Israel war. Da war er der Anführer, der Lehrer, könnte man auch sagen, der Christen. Und in dieser Stadt Korinth, große, lebendige, trubelige Hafenstadt, da gab es eine Kirche. Und diese Kirche oder diese Gemeinde, das war eine Gemeinde der Extreme. Da war es unsere Gemeinde, die Kirche Lindenwiese, wir sind da nur Waisenknaben dagegen, das kann man wirklich so sagen. Also immer, wenn man ins Zweifeln kommt dann über die eigene Gemeinde, dann sollte man den Korintherbrief lesen und denkt, naja, so schlecht machen wir das, glaube ich, nicht. Da gab es reiche Leute damals in dieser Gemeinde in Korinth, die mussten nicht arbeiten. Das war ja auch, sage ich mal, so ein antikes Idealbild, dass man nicht arbeiten muss, sondern sich der Politik und dem Müßiggang zuwendet. Und dann gab es arme Sklaven in dieser, also Sklaven sind ja immer arm, weil sie gar nichts haben, die mussten immer arbeiten. 24/7 würden meine Kinder sagen. Und die Gemeinde hat sich abends getroffen und bis dann die Sklaven von der Arbeit kamen, da waren die Reichen schon hackedicht und das Buffet war leer gefressen. Kann man nachlesen in der Bibel. So ging es dazu, so haben die da irgendwie miteinander gelebt. Männer und Frauen waren im Konflikt in dieser Gemeinde. Da gab es irgendwie so ein Geschlechterkampf. Es gab Streit um die Wahrheit, Streit um die richtige Lehre. Wer ist hier der Richtige? Wer sagt's richtig? In welche Richtung soll das gehen? Setzen sich da eher so die nannte man damals die Pneumatiker durch, so die gesagt haben, wir sind frei und wir machen jetzt nur noch, was wir für Impulse haben, oder setzen sich eher so die Gesetzlichen durch? Es gab sexuelle Entgleisungen, wo selbst die sittenlosen Griechen den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, also mit Freiheit hat das hier nichts mehr zu tun. Eifersucht, Neid, Streit gab es alles in dieser Gemeinde. Also da ging es sehr, sehr irdisch zu. Und in diese Gemeinde hat Paulus mehrere Briefe geschrieben, wahrscheinlich so vier. Und das ist einer davon. Und da schreibt er rein, und das ist der wichtigste Satz für uns heute Morgen. Wir haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt. Wir haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt. Geist der Welt und Geist, der aus Gott stammt. Also hier werden zwei Pole beschrieben. Das wird hier dualistisch. Und wer mich kennt, der weiß, da wird es für mich immer ein bisschen schwierig, wenn es dualistisch wird. Aber wenn es der Paulus vorgibt, dann muss ich mich da natürlich dran halten. Dann lasse ich mich auch drauf ein. Die Welt hier bei Paulus, der Geist der Welt. Welt bedeutet Lebensort der Menschen. Das ist das, was Gott geschaffen hat. Alles, was wir um uns herum haben. Das ist da, wo wir leben. Das ist die ganze Schöpfung, der ganze Kosmos wäre das richtige Wort. Das steht für Welt. Wir leben und wir alle leben in dieser Welt. Wir leben mitten im Geschaffenen. Und da gibt's noch, ich nenne es jetzt mal, die Welt Gottes, die göttliche Welt. Denn man muss wissen, nach dem Verständnis der Bibel hat es da einen Bruch gegeben zwischen der geschaffenen Welt, zwischen unserer Welt und zwischen der Welt Gottes. Unsere Welt ist im buchstäblich gottlos. Da gibt's keine, das sind wie zwei Zonen, das sind wie zwei Bereiche. Da gab es einen Bruch zwischen der Welt, der Menschen, der Geschaffenen, zwischen dem, was Gott geschaffen hat, und zwischen der Welt Gottes, da wo die Engel sind und wo Gott der Herr ist. Und jetzt kommt dieser Heilige Geist aus der Welt, aus der göttlichen Welt in die geschaffene Welt, in die irdische Welt zu uns und erleuchtet oder erfüllt manche Menschen. Das ist die Botschaft hier, nicht alle, aber manche. Und das ist auch schon wieder anstößig. Warum? Manche haben es, manche nicht. Ja, wie kann das sein? Aber so stellt es Paulus hier dar, so ist es. Manche Menschen in dieser Welt, die sind erfüllt mit diesem Heiligen Geist. Die haben diesen Heiligen Geist. Wobei haben klingt für mich so falsch, als könnte man den besitzen. Wir besitzen den ja nicht, der wurde uns geschenkt. Gott ist in uns. Manche Menschen mitten in dieser Welt, in dieser gottlosen Welt, sind erleuchtet, sind erfüllt von diesem Heiligen Geist. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt. Jetzt, wer ist da wir? Wir aber. Jetzt schreibt er vor 2000 Jahren wir. Wir. Okay, damals ist klar, das ist der Apostel, der Paulus und dann noch die Korinther. Das ist wir. Aber jetzt kann man auch sagen, wir gilt es auch für die Gottesdienstbesucher der Kirche Lindenwiese. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt. Oder darf ich das für mich in Anspruch nehmen oder der Marc für sich? Ich aber habe nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt. Gilt das? John F. Kennedy hat ja mal gesagt, ich bin ein Berliner und ich sage, ich bin ein Korinther. Ja, das gilt. Das gilt für uns alle. Für alle, die umgekehrt sind, die sich auf die Reise mit Gott gemacht haben. Bei der allerersten Pfingstpredigt, die es jemals gab, und die hat der Petrus gehalten, das war sozusagen der Kollege von Paulus, da heißt es Folgendes, da sagt er, nachdem es da völlig abging, wie es der Marc ein bisschen beschrieben hat, und die Leute von dieser Predigt total geblättet sind, und sie sagen, ja, wir wollen das auch, was sollen wir tun? Da sagt der Petrus, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Also kehrt euch ab von den Sünden, von dem alten Leben, und wendet euch Gott zu. Lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist eine ganz klare Ansage. Jetzt kann man sagen, das klingt ja irgendwie sehr technisch. Und dann wird man es, glaube ich, missverstehen. Also das ist jetzt keine, wie man beim Handy irgendwelche Apps da, irgendwelche Genehmigungen einholt. Das ist auch keine To-Do-Liste. Erst muss ich umkehren, dann muss ich mich taufen lassen und dann habe ich den Heiligen Geist. Das wäre, glaube ich, zu, da wird man es verkürzen. Das, was Petrus hier beschreibt, das ist, wenn ein Mensch wirklich umkehrt. Wenn ein Mensch umkehrt und sagt, ich mache so nicht mehr weiter. Ich lebe nicht mehr nur für mich und für meine Bedürfnisse und für das, was mir wichtig ist, sondern ich wende mich diesem Gott zu. Ich beginne ein neues Leben mit diesem Gott. Ich beginne ein neues Leben. Ich lebe nicht mehr nur für mich, sondern ich lebe auch für diesen Gott. Ich richte mich nach ihm aus. Und dann lasse ich mir meine Sünden vergeben, das schenkt er mir durch seinen Sohn Jesus. Ich lasse mich taufen. Und dann, was passiert dann? Dann schenkt uns Gott seinen Heiligen Geist, der uns ja befähigt, in dieser Welt zu leben. Denn ohne diesen Heiligen Geist könnten wir in dieser Zone Welt, in diesem Kraftraum Welt, könnten wir nicht anders leben. Wir müssten so leben, wie alle leben. Das ist viel zu groß, viel zu mächtig, viel zu stark. Wir wären dieser Kraft nicht gewachsen. Nur mit dem Heiligen Geist, den er uns gibt, sind wir in der Lage, sind wir überhaupt in der Lage, ein anderes Leben zu führen und mitten in dieser Welt ein göttliches Leben zu führen. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt. Mitten in der Welt sind wir, Korinther oder Livianer oder wer immer auch umgekehrt ist und sich hat taufen lassen, so wie es Petrus beschreibt, den Geist empfangen, der aus Gott stammt. Dieser Geist ist da, der ist in uns und der ist Realität. Und es verändert alles. Es verändert alles, denn es gibt uns ganz neue Möglichkeiten. Es gibt uns eine ganz neue Ressource für ein Leben in dieser Welt. Es gibt uns eine Möglichkeit für ein ganz, ganz neues Leben. Paulus sagt weiter, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt. Dann heißt es hier, damit wir erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Also warum haben wir diesen Heiligen Geist? Damit wir erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Und das Wort erkennen hier bedeutet eigentlich sehen. Es bedeutet wissen. Es bedeutet Klarheit haben über etwas. Das heißt, dieser Heilige Geist, der Geist Gottes, der öffnet uns die Augen für die göttliche Welt. Der öffnet uns die Augen für Gottes Wirken in dieser Welt. Und der Geist Gottes ergibt uns Zugang. Er gibt uns Zugang zu Gott mitten in dieser Welt, mitten in dieser Zone, in dieser Kraftraumwelt. In diesem Kraftraum, von dem es ja heißt übrigens in der Bibel, der Fürst dieser Welt, das ist der Satan. Mitten in diesem Kraftraum der Dunkelheit gibt uns dieser Heilige Geist die Fähigkeit, Gott zu sehen, gibt uns die Fähigkeit, gibt uns Zugang zum göttlichen Leben. Vielleicht kann man es so erklären, in meinem Leben ist vor 2 Wochen eine Ära zu Ende gegangen. Und nicht, dass ihr denkt, ich hatte Geburtstag oder so, das hatte ich auch. Nee, was anderes. Ich hatte jetzt über Jahre ein Windows Phone. Kennt ihr das? Wisst ihr, was das ist? Ein Smartphone mit dem Betriebssystem Windows. Das ist ein Smartphone für Individualisten, kann man wirklich sagen. Und ich habe jetzt so in letzter Zeit gemerkt, es geht so nicht mehr weiter, weil ich gehöre zu einer kleinen, verfolgten Minderheit. Und in meinem Büro, da nimmt die Apple-Macht erdrückend zu. Da kann man fast nicht mehr bestehen. Und dazu kommt, dass ich mit diesem Handy, da gibt es keine Apps. Da kann man eigentlich nur telefonieren und WhatsApp machen. Und was will man mit dem Handy, mit dem man nur telefonieren kann? Gell? Das ist ja total schwachsinnig. Da gibt es gar keine Amazon-Apps, da gibt es keine Lutherbibel, die es für alle gab. Ohne diese Apps, da bleiben mir Welten verschlossen. Da habe ich keinen Zugang zu bestimmten Welten, keine Chance. Und jetzt habe ich ein neues Smartphone mit Android-Betriebssystem und plötzlich habe ich Zugang zu bestimmten Welten. Plötzlich habe ich die Lutherbibel auf dem Handy, ich habe die gute Nachrichtübersetzung, 4 Amazon-Apps. Plötzlich öffnen sich mir ganz neue Welten, ganz neue Möglichkeiten. Zum Leidwesen natürlich meiner Familie, kann man sich vorstellen. Jetzt weiß ich, dass diese Handyvergleiche sehr heikel sind. Vor allem, wenn es um den Heiligen Geist geht. Aber ich sage das jetzt hier mit allem Respekt. Der Heilige Geist ist, wenn man so will, in diesem Bild eine App, die uns ermöglicht, mitten in dieser Welt Zugang zum Göttlichen zu haben. Und ohne diesen Geist haben wir keinen Zugang zum Göttlichen. Wir können Gott nicht erkennen, wir können ihn nicht sehen, wir können nicht mal wissen, wie das göttliche Leben aussieht, mitten in dieser Dunkelheit der Welt. Ohne den Geist fehlt uns der Zugang. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Und dann schreibt er weiter, der Apostel, davon, also was uns von Gott geschenkt worden ist, reden wir auch nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern wie der Geist sie lehrt, indem wir geisterfüllten, geistgewirktes deuten. Das ist jetzt wirklich ein bisschen ein schwieriger Satz, den andere auch anders übersetzen. Aber hier haben wir wieder erstmal diese Polarität. Wieder, da haben wir auf der einen Seite die Welt und auf der anderen Seite Gott. Und hier sagt der Paulus, nicht mit Worten wie menschliche Weisheit sie lehrt. Da gibt's sowas in dieser Welt, das ist menschliche Weisheit. Das ist das Erkennen und Verstehen, wie die Dinge funktionieren. Aber dieser Heilige Geist ist mit menschlicher Weisheit nicht zu greifen, nicht zu fassen. Das funktioniert nicht. Und deshalb sagt er dann auch gleich weiter, der irdisch gesinnte Mensch aber erfasst nicht, was vom Geist Gottes kommt. Torheit oder Dummheit ist es für ihn. Und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Boah, da geht es jetzt hier ganz schön steil nach oben. Aber der Kontrast, der wird aufrechterhalten. Diese Polarität, die bleibt. Der irdisch gesinnte Mensch, das kann übrigens auch ein geisterfüllter, aber irdisch gesinnter Mensch sein, der kann nicht verstehen, was aus dem Geist Gottes kommt. Der Geisterfüllte, der kann es verstehen, aber auch ihm muss es, wie wir vorher gehört haben, gedeutet werden, damit wir den geisterfüllten Geist gewirktes deuten, sagt Paulus in dem Vers vorher. Also ein extremer Kontrast, nur dieser Geist, nur diese App, nur diese Möglichkeit gibt uns Zugang zur Welt Gottes, gibt uns Zugang zum Göttlichen. Und ohne diesen Heiligen Geist, da halten wir es für Dummheit, da halten wir es für Schwachsinn, für blöd. Und rein aus menschlicher Weisheit betrachtet, ist ja tatsächlich vieles, was wir als Christen tun, dumm. Ist es blöd, sinnlos, blödes Zeug, reine Dummheit. Ich erinnere mich an eine, sag mal, eher demütigende Erfahrung. Unsere Familie ist gewachsen, als Pastor hat man ja viel Zeit. Ein Kind nach dem anderen, dann musste ein größeres Auto her. Meine Frau guckt mich schon ganz fragend an. Da musste einfach ein größeres Auto her. Wir haben gesagt, das geht so nicht mehr, die Kinder werden ja auch nicht mehr größer. Und ich bin zur Bank gegangen, um so ein Darlehen für ein Auto zu beantragen. Und da sitze ich da mit dem Banker und der schaut sich da mein Girokonto an und alle Ausgaben. Und dann sagt er, ja, dieser Dauerauftrag Kirche Lindenwiese, diese Spende regelmäßig, sag mal, muss das sein? Was ist das überhaupt? Was ist das für eine Ausgabe? Ich kann mit dem gar nichts anfangen. Und ich verstehe den. Menschlich gesprochen, ein Mann, ein Verdiener, fünf Kinder, warum sollte man da noch da größere Beträge regelmäßig abgeben? Das ist doch eigentlich dumm, das ist doch eigentlich blöd. Macht doch gar keinen Sinn. Das kann man doch machen, wenn man im Übrig hat. Wenn man im Überfluss hat, dann kann man doch, aber doch nicht so. Nun, aus der Sicht Gottes übe ich Vertrauen. Aus der Sicht Gottes übe ich Teilen. Aus menschlicher Weisheit betrachtet ist es eher ein bisschen blöd, ist eher ein bisschen dumm, sowas zu tun. Aus menschlicher Sicht betrachtet ist diese ganze Geschichte mit dem Jesus, der da am Kreuz stirbt und dennoch der Messias sein soll, irgendwie ein bisschen schwachsinnig. Dummes Zeug. Mensch, jetzt kommt der Messias, hat alle Macht der Welt, hat alle Weisheit, alle Möglichkeiten. Der könnte alles tun. Der könnte die Welt wirklich umgestalten. Und was tut er? Lässt sich da ans Kreuz nageln. Sag mal, ein bisschen blödes Zeug. Und da merkt man, hier gerät menschliche Welt und göttliche Welt, die gerät in Konflikt. Und das ist übrigens kein Konflikt, der jetzt erst entstanden ist. Den gab es schon zu Lebzeiten von Jesus. Deshalb kann ich das auch so klar sagen. Jesus da sagt da seinen Jüngern, und die waren ja wirklich mit ihm unterwegs, die hatten ja Zugang zu Jesus und zur Weisheit und zu dem, was der getan hat. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten vieles erleiden, getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Also Jesus, der den Heiligen Geist, der erfüllt war von diesem Heiligen Geist, das kann man von seinem Taufbericht lesen, mitten in seiner Taufe öffnet sich der Himmel, Heiliger Geist kommt, Stimme kommt. Also da war dieser Geist in Jesus am Werk und deshalb hatte Jesus einen Blick. Er konnte sehen, was Gott sah. Er konnte sehen mitten in dieser Welt, was Gott wollte, was Gott vorhatte. Und deshalb wusste Jesus, mein Weg, das ist der göttliche Weg. Mein Weg ist der Weg des Leidens. Mein Weg ist der Weg, der ans Kreuz geht. Aber die menschliche Weisheit sagt das, so ein Quatsch. Ein Messias, der alle Möglichkeiten hat, der alles umgestalten könnte, endlich mal einer, der es wirklich könnte, der wirklich eine bessere Welt aufbauen könnte, der soll leiden, der muss sterben, geht ja gar nicht. Paulus schreibt, keiner hat es geschnallt, was es mit dem Jesus auf sich hatte. Nicht einer, keiner hatte eine Ahnung, wahrscheinlich nicht mal der Teufel selber, die haben nicht kapiert, wie das mit dem Jesus laufen sollte. Das ist eine göttliche Weisheit, die menschliche Weisheit, die verbietet uns solche Gedanken. Und der Petrus, charmant wie er ist, sagt er dann nahm ihn Petrus beiseite und begann ihn zurechtzuweisen. Also muss man überlegen, was da steht. Petrus, Mensch, geht zu Jesus, Messias. Und der Messias sagt, ich muss sterben. Und dann geht der Mensch, Petrus dahin, sagt, du, und tadelt den, weist den zurecht, steht da wortwörtlich. So, jetzt muss ich dir mal sagen, was hier Sache ist. Er tadelt Jesus und sagt, an der Stelle liegst du jetzt mal falsch. Du magst mit vielem Recht haben, die ganze Heilung und so weiter, aber an der Stelle, da bin ich der Checker. Muss ich das mal vorstellen, der ist ganz schön mutig, der Mann. Begann ihn zurechtzuweisen und sagte, das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Also, wenn das passiert, dann läuft es total in die falsche Richtung. So, und jetzt wird Jesus rabiat. Gab es bei Jesus auch. Und es gibt es offensichtlich auch in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, dass man rabiat wird. Der Marc hat mich heute Morgen auch schon darauf hingewiesen, dass es das auch gibt. Es ist nicht immer nur alles lieb und nett. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, tritt hinter mich, du Satan. Ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Da haben wir's. Du denkst nicht aus der göttlichen Perspektive raus, sondern rein aus dieser menschlichen Weisheit raus. Und die menschliche Weisheit, die lässt dich sagen, das darf nicht sein, das ist der falsche Weg. Also nur aus seinem Denken, Empfinden und Wollen raus handelt dieser Petrus. Was aus Gott kommt, ist aus der Sicht der Welt dumm, eine Torheit, unverständlich. Und das übrigens, das zu wissen, macht mich auch wieder ein bisschen barmherziger mit meinen Mitmenschen. Also das ist eigentlich der Standardfall, der Normalfall, dass Menschen diesen Glauben an Jesus dumm finden. Dass sie da sagen, das ist ein bisschen blöd, bist du schon. Bist ein toller Kerle, aber an der Stelle, da hast du irgendwie ein bisschen ein Rad ab. Das ist der Standardfall, das ist der Normalfall, weil hier gibt es einen Konflikt zwischen der göttlichen Welt und der normalen Welt. Also wir sollten und dürfen nicht erwarten, dass wir für unseren Glauben nur laufend gelobt werden. Beziehungsweise wenn das passiert, dass wir laufend gelobt werden für unseren Glauben, dann stimmt vielleicht auch was nicht. Dann sind wir vielleicht doch auch arg im Irdischen verhaftet. Könnte sein. Göttliche Welt, menschliche Welt, nicht kompatibel. Da gibt es einen Konflikt. Nicht an allen Stellen. Da gibt es natürlich auch viele, viele Schnittmengen. Aber da fehlen einfach Apps. Da fehlt die Möglichkeit, da fehlt der Zugang zu dieser göttlichen Welt. Die Fähigkeit zu erkennen, zu sehen, was Gott geschenkt hat und was Gott wirkt. Und dann kommt die Schlussfolgerung von Paulus. Der geisterfüllte Mensch aber urteilt über alles. Ihn selbst vermag niemand zu beurteilen. Denn wer, und das ist jetzt ein Zitat übrigens aus dem Alten Testament, aus Jesaja, denn wer begreift den Geist des Herrn, wer kann ihn belehren? Und dann ergänzt Paulus noch, wir aber haben den Geist oder den Sinn, steht da wörtlich, Christi. Also ein starkes Wort. Da habe ich gedacht, das ist jetzt zu heftig. Also der den Geist hat, der kann über alles urteilen und über jeden urteilen. Und der den Geist nicht hat, der kann über niemand urteilen, noch viel weniger über den, der den Geist hat. Also die Erleuchteten, die Geisterfüllten, die können über alle urteilen, aber die den Geist nicht haben, die können über niemand urteilen, weil sie den Geist nicht haben, weil sie keinen Zugang haben zu dieser göttlichen Welt. Ich meine, mir leuchtet es ein, dass wir verstehen Gott nicht. Gott funktioniert anders, das ist eine andere Welt, eine andere Dimension. Und wer Zugang hat zu diesem Gott, der hat Anteil an diesem Göttlichen, an diesem anderen Leben, an dieser anderen Dimension. Und ist deshalb in der Lage zu beurteilen. Und trotzdem kann natürlich speziell der erste Satz wirklich missverstanden werden. Manche meinen sogar, manche Theologen, das hat Paulus ironisch gemeint. Und so ganz abwegig finde ich das gar nicht. Die Gefahr darin ist, dass das ja einlädt zu einer Art christlichen Selbstherrlichkeit und Arroganz. Ich habe den Geist, über mich kann niemand urteilen. Also wer könnte mich, also ich gehöre zu den Erleuchteten. Und wir hatten es ja gerade in Korinth. Da gab es ja die gesagt haben, wir wissen es, wir haben die Freiheit, die mit diesem Geist kommt. Wir haben es drauf. Wir sind auf der richtigen Spur. Was wollt ihr Kleinkarierten? Was wollt ihr von mir? Und ich ertappe mich ehrlich gesagt auch immer wieder dabei, dass ich mich für weiter halte, für geistlicher halte, für frommer halte und so weiter. Ich habe ja den Geist, ich bin da halt an der Stelle weiter wie die anderen. Gell? Ist ja klar, wieso könnte es anders sein? Ja, der geisterfüllte Mensch, der sieht mehr, der sieht weiter, der sieht klarer. Er sieht aus göttlicher Perspektive, weil er Zugang hat zur göttlichen Welt. Aber nein, dieser Heilige Geist ist ein Geschenk. Es ist nichts, was wir haben, sondern es wurde uns geschenkt. Und es ist kein Grund, sich über andere Christen oder über andere Menschen zu erheben. Denn genau das wiederum, dieses sich erheben, wäre ja ein Ausdruck einer irdischen Gesinnung. Es wäre ja ein Widerspruch in sich. Dummerweise kann man eben beides gleichzeitig sein. Man kann geisterfüllt sein und zugleich sehr irdisch eingestellt. Das funktioniert wohl beides. Und genau deshalb schreibt Paulus dann weiter an die Korinther, so jetzt wird es ein bisschen ernster, und er sagt, Vor euch, Brüder und Schwestern, konnte ich nicht wie vor Geisterfüllten reden. In Klammer, aber ihr seid's ja. Ihr wart noch irdisch eingestellt, unmündige Kinder in Christus. Das ist ein Vers weg, da geht's um Milch, Frühstück. Denn ihr seid immer noch irdisch eingestellt. Oder seid ihr nicht irdisch eingestellt, handelt ihr nicht sehr menschlich, wenn Eifersucht und Streit unter euch herrschen. Also hier bei immer, wo irdisch eingestellt steht, heißt es eigentlich fleischlich. Aber das meint genau das. Also das ist genau die Spannung. Man kann offensichtlich sehr, man kann geisterfüllt sein, diesen Geist haben, erleuchtet sein und doch sehr, sehr irdisch eingestellt sein. Und genau das war das Problem dieser Gemeinde in Korinth. Ihr habt den Heiligen Geist, ist alles da, aber ihr verhaltet euch nicht so. Ihr könnt erkennen, wo Gott im Werk ist. Ihr habt Zugang zur göttlichen Welt, zur göttlichen Weisheit, ist alles da. Und doch seid ihr irdisch eingestellt, es gibt Eifersucht und es gibt Streit bei euch, es gibt Rivalitäten bei euch. Und solange ihr noch Rivalitäten habt, solange ihr noch Streit habt, solange es noch Eifersucht gibt, da lebt ihr immer noch in der Zone Welt, im Machtbereich des Dunklen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, das war ja wirklich eine extreme Gemeinde, sind mir viel besser. Gilt es auch für uns. Und das will ich jetzt nicht pauschal irgendjemand unterstellen. Für mich gilt es. Ich bin auch ein Korinther, auch an der Stelle. Ich habe diesen Heiligen Geist, aber ich bin oft sehr, sehr irdisch eingestellt. Und das ist ja unser großes Paradox. Deshalb predigt der Joachim so engagiert letzten Sonntag. Deshalb predige ich so engagiert. Deshalb predigen wir überhaupt. Ist alles da. Alles da und doch sind wir noch irdisch eingestellt. Irgendwie fehlt da noch was, da fehlt der Durchbruch. Das ist die Spannung, in der wir alle stecken. Die Dauer auf der Aufgabe für uns alle, und da kommen wir auch nicht so einfach raus, die gibt uns Paulus im Römerbrief. Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln. Und angleichen meint nicht, dass man jetzt andere Kleider anziehen müsste wie die Leute im Dorf, außer sie haben nichts mehr an, dann sollte man was anziehen. Das meint nicht, dass man eine andere Sprache sprechen sollte, außer man versteht sie nicht mehr oder irgendwie. Also wir müssen uns da nicht visuell, optisch irgendwie abheben, sondern wir lassen uns verwandeln, wir gleichen uns nicht dieser Welt an, dahingehend, wie wir miteinander umgehen, dass es nicht mehr Streit gibt und Neid und Rivalitäten und Eifersucht und Machtkämpfe, dass es da einen Unterschied gibt. Da sollen wir uns verwandeln lassen. Und das ist ein Prozess. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Der wird nicht abgeschlossen sein vor meinem Tod. Das wird dauerhafte Lebensaufgabe bleiben, mich verwandeln zu lassen. Und das bleibt auch dauerhafte Aufgabe von uns als Kirche Lindenwiese, von allen, die wir heute hier beieinander sind, dass wir uns verwandeln lassen und uns nicht angleichen dieser Welt. Das ist eine Einladung. Und die gilt natürlich speziell am Pfingsten. Raus aus dem Bereich der Welt, raus aus der irdischen Gesinnung, hinein in die göttliche Welt, in den Bereich des Göttlichen. Allerdings gibt es kein wirkliches Patentrezept, wie diese Verwandlung passiert. Und wenn jemand behauptet, er hat das Patentrezept, glaubt ihm nicht. Der hat keine Ahnung, das gibt's nicht. Das ist ein Geheimnis, da müssen wir hineinwachsen. Da kann man nicht in 5 Schritten das jetzt alles erklären. Wir haben da einen aktiven Teil und wir haben einen passiven Teil. Das nennt man aktiv-passiv. Das gibt es im Neuen Testament immer wieder. Lasst euch verwandeln. Das ist ein Befehl, ein Ausdruck, ein Imperativ. Aktiv, okay, ich lasse mich verwandeln. Aber mich verwandeln lassen, das ist passiv, das kann ich nicht. Aktiv und passiv. Ich kann meinen Teil machen und Gott macht seinen Teil. Irgendwie geht das so miteinander. Das geht in einer Beziehung. Aber es bleibt ein geheimnisvoller Prozess, den man nicht einfach auflösen kann mit 2, 3 Schritten oder Punkten. Was wir tun können, und das ist genau das, was der Paulus auch bei den Korinthern gemacht hat, wir können uns immer wieder vergegenwärtigen, immer wieder bewusst machen, immer wieder ins Bewusstsein rufen, ja, wir sind geisterfüllt, wir haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt. Dieser Geist ist da. Bei Thomas Harry habe ich gelesen in seinem neuen Buch, der schreibt, man hat da eine ganz praktische Übung. Eine Alltagsübung, die kann man anwenden vor speziellen Herausforderungen, die man hat, aber auch so, die kann man im Grunde jeden Morgen und jeden Mittag und jeden Abend anwenden. Wir atmen tief durch und das mit dem Atmen gefällt mir, weil Atem, Pneuma, Wind, Hauch, Geist, der Geist ist der Atem Gottes. Wir atmen tief durch und halten uns vor Augen, was es heißt, als von Gottes Wesen geprägter Mensch auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren. Wir fragen, was könnte das bedeuten, mich von Gottes Geist bestimmen zu lassen und seinen Weg einzuschlagen, statt meinem selbstsüchtigen, furchtsamen Ich zu folgen. So, und das ist meine Herausforderung. Und ich habe natürlich das Privileg, dass ich diesen Bibeltext schon 2 Wochen mit mir rumtrage. Deshalb habe ich da ein bisschen einen Vorsprung. Und ich glaube, das ist eine Einladung, oder ich glaube nicht, das wünsche ich mir, das ist eine Einladung für uns alle, zu sagen, ja, das möchte ich auch. Mir immer wieder tief einatmen, mir vor Augen halten. Ich habe nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt. Am Montag habe ich es mir bei dem Ortschaftsrat, da habe ich es mir ganz groß auf die Traktantenliste geschrieben. Ich habe nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt. Und habe ich es vergessen im Laufe der Sitzung. Ha! Also muss man das nochmal machen. Üben, üben. Und so gehen wir auch in die kommende Woche. Im Wissen, dieser Geist ist da. Er ist in mir. Wir haben den Geist Gottes empfangen. Und jetzt gilt es, aus dieser irdischen Gesinnung herauszuwachsen in die göttliche Bestimmung hinein. Ich bin ein Korinther, in mir lebt der Geist Gottes, er ist wirklich da. Und ich habe es diese Woche ein paar Mal auch schön erlebt, ich musste ein sehr schwieriges Mail schreiben und dann habe ich gedacht, okay, ich habe nicht den Geist dieser Welt, sondern den Geist, der aus Gott stammt. Okay, ich formuliere es nochmal um, liebevoller, wunderbare Übung. Ich treffe einen Menschen, der mich in den Wahnsinn treibt. Ich habe nicht den Geist, der dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt. Das macht einen Unterschied. Es ist dran, einem Menschen zu vergeben. Und ich will es nicht. Ich will es nicht, weil ich denke, ich will das nur ein bisschen auskosten. Der soll ruhig noch ein bisschen bluten. Ich habe nicht den Geist empfangen, dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt. Okay, und dieser Geist wird mir helfen. Aus dieser Kraft, mit diesem Heiligen Geist, wage ich es jetzt. Ich riskiere es zu vergeben. Kurz innehalten. Nicht den Geist aus dieser Welt, sondern den Geist, der aus Gott stammt. Wir hatten gestern einen ganz schwierigen Ferienstart. Freuen sich alle, jetzt gehen die Ferien los und nach einer halben Stunde unsere Kinder realisieren, jetzt wird es richtig langweilig. Und dann kommt der Frust. Und dann, oh, das war schwierig. Wir haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt. Den Geist, der aus Gott stammt, der ist da. Ich darf mich darauf verlassen, dass ich mit diesem Geist jetzt in die Ferien gehe. Er ist da, dieser Geist. Pfingsten 2018, wirklich gute Nachrichten für alle. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt. Und ich wünsche uns, dass wir getragen von dieser Erkenntnis in die nächste Woche gehen. Ich lade uns jetzt auch ein. Wir haben jetzt eine Lobpreiszeit. Und wer möchte, darf gerne nach vorne kommen, dann bitte für dich beten. Zum einen, wer sagt, ich habe diese Umkehr noch nicht vollzogen, ich bin mir nicht sicher mit diesem Heiligen Geist, wir beten gerne für dich, dass du den Heiligen Geist empfängst. Oder wer sagt, ich stecke da in was drin, ich stecke so in diesem Machtbereich, so in dieser Zone Welt drin, ich brauche da Hilfe, bitte betet für mich, das machen wir sehr gerne. Es werden einfach jetzt noch ein paar Leute nach vorne laufen, der Urs, die Doro, der Gerd, ich, der Marc. Kommt zu uns, um zu beten, wenn ihr das Bedürfnis habt oder wenn ihr jemand anders seht, dem ihr das zutraut, dann quatscht die Leute an, legt los und sonst einfach anbeten, sich auf Gott ausrichten und sich mit diesem Gott verbinden. Gott segne euch. Amen.